Dank Barbie sind alle Probleme des Feminismus gelöst worden.
Ja, Barbie hat uns alle Probleme des Feminismus gelöst, hat uns zumindest das Zitat gesagt. Was das Zitat natürlich nicht gesagt hat, ist, dass dahinter eigentlich noch sehr, sehr ironisch stehen müsste, nämlich wie es uns die Erzählerin aus dem Film Barbie ungefähr zu Beginn erzählt. Und damit merkt man auch schon, worum es in der heutigen Folge geht. Und neben dem Servus, Andi, frage ich mal, erstens, was verbindest du so mit Barbie? Und zweitens, was hältst du davon, wenn wir als zwei mittelalte weiße Männer mal ein bisschen über Barbie und Feminismus reden?
Herr Christian, das Zitat begann ja schon mit sehr, sehr ironisch. Und es ist natürlich eine gewisse Ironie, dass wir darüber quatschen, über einen Film, der Barbie als Thema hat. Und wenn du mich fragst, was hast denn du mit Barbie am Hut oder überhaupt zu tun oder was verbindest du mit Barbie, dann ist es vor allem der Film, den ich gesehen habe vor nicht ganz einem Jahr, weil ja aus verschiedenen Gründen ich mit Barbie nicht so richtig in Kontakt gekommen bin. Einerseits war Barbie zu der Zeit, als ich als junges Kind war, nicht in der DDR verfügbar oder in der ehemaligen DDR, und zum anderen war das auch nicht mein Fokus. Ich habe mit anderen Dingen gespielt, klassischer Junge. Aber ich habe den Film mitbekommen und habe auch gemerkt, was der für eine Kontroverse auslöst und was der für ein Feuerwerk an Inszenierung mit sich bringt, aber vor allem, wieso er so polarisiert. Und ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Ja, also da kommt ein Film und die Leute diskutieren darüber, ob der jetzt gut ist oder schlecht oder warum der gut ist und warum der schlecht ist. Super polarisierend, dann kann man sich fragen, warum ist denn das so? Und deswegen finde ich super, da heute mal mit dir drauf zu schauen, Christian.
Genau. Wir können ja am Anfang mal, also bevor wir den Film einordnen, ordnen wir vielleicht zunächst mal die Marke, wenn man so will, Barbie ein und gehen dann mal auf den Film. Also ich wüsste jetzt auch nicht auswendig, wann jetzt exakt das Produkt Barbie entstanden ist. Ich kann aber sagen, dass ich ein Kind der 90er war und in den 90er hat man Barbie, also die Puppe Barbie als Produkt von Mattel natürlich allzeit, also ich habe sie allzeit präsent wahrgenommen, auch wenn ich selber nicht mit Barbie gespielt habe. Und aus einer heutigen Sicht würde man sagen, es war halt, wir kommen ja später zu dem Begriff Stereotypen Barbie, der auch als Rolle im Film da ist. Und es war so damals natürlich, aus heutiger Sicht würde man sagen, eine sehr stereotypisch dargestellte Puppe. Also quasi die sehr schlanke mit engen Klamotten dargestellte Frau, die natürlich alle möglichen Attribute hatte, die man heute auch natürlich zu Recht kritisieren würde. Und also das ist so die Marke Barbie von Mattel, ein Riesenerfolg. Es gab gefühlt wenig Haushalte, in dem kein Produkt von Barbie da war.
Als ich mich vor dem Podcast damit beschäftigt habe, habe ich auch nochmal, irgendjemand hat gesagt, der eine Rezension zu dem Film gemacht hat, gesagt, also 100% Bekanntheitsgrad irgendwie, zumindest in Deutschland oder in der westlichen Welt, also sehr, sehr bekannt. Und übrigens, du als Kind der 90er Jahre, Barbie gibt es schon viel länger. Wikipedia klärt mich auf, seit 1959 auf dem Markt eingetragen bei der Firma Mattel. Und die Idee zu Barbie oder zu so einer Puppe und Ankleidepuppe ist entstanden, weil die Ruth Handler, letztendlich die Erfinderin von Barbie, wenn man so will, und die Gründerin der Firma Mattel, letztendlich selber gesucht hat nach einer Puppe, um ihrer Tochter was Schönes zum Spielen zu geben. Ankleidepuppe hieß es damals, also an- und ausziehen und so ein bisschen erwachsene Rollen nachzuspielen. Also das Konzept Barbie ist schon ein bisschen älter und hat dann einen riesigen Erfolg gemacht. Und ich finde, also weil du mich auch vorhin gefragt hast, also kritikwürdig fand ich das zum Ersten. Für mich war, ich habe Barbie auch ganz klar mit Kommerz und mit einem irgendwie schrägen Frauenbild irgendwie schon sehr, sehr früh in Verbindung gebracht und hat mich jetzt nicht unbedingt angezogen, muss ich ehrlich zugeben.
Also dieser Film ist ja auch nicht das erste Momentum, was, sage ich mal, als popkulturelles Phänomen entstanden ist, was durchaus auch ein Minimum etwas ironischen, vielleicht sogar sehr kritisierenden Blick darauf wirft. Es gibt, sagt dir bestimmt auch was, jetzt sind wir ziemlich sicher in den 90ern, Ende der 90er gab es das Lied von Aqua, Barbie Girl, was ja damals schon extrem,
oh Mann, war auch
extrem überrissen, extrem, extrem ironisch auf dieses Phänomen Barbie geschaut hat. Also Like in Plastic, It's Fantastic, ich glaube, das Lied hat wahrscheinlich auch nahezu 100% Bekanntheitsgrad. Und das war ja damals auch schon so. Und was heißt damals? Also das Lied wird jetzt auch schon 25 Jahre, würde ich mal schätzen, Jahre alt sein. Und auch das war ja schon natürlich auch ein sehr shiny, glitzernder Blick in die Barbie-Welt, aber natürlich schon auch mit so, ich sag mal, mit einer Prise Kritik auch. Kannst du dich an das Lied noch erinnern?
Echt? War da,
das
Video? Ja, war da Kritik drin? Ja, kann ich mich total erinnern. Und da gab es ja auch so Kaugummi-Grafiken und so ein bisschen Überzeichnung und so Mädchen fast schon babyhaft von der Stimme auch, wenn ich das. Das war sehr, sehr hochgepitchte Stimme.
Genau. Ich glaube, es war ein Holländer.
Oh Mann, aber ja, das fand ich auch damals. Also Plastik, das war es halt so ein bisschen. Finde ich, bringt
genau
diesen Punkt. Ja, ist halt wirklich so ein bisschen Plastik-Konsum-Zeug. Wie gesagt, habe ich gestaunt, hat mich nicht gecatcht.
Ja. Und dann muss man ja sagen, ist es um dieses gesamte Barbie-Bild erstmal so ein bisschen ruhiger geworden bis zum letzten Jahr. Also man hat ein bisschen gefühlt aus meiner Sicht, kann aber natürlich auch sein, dass ich natürlich zum einen allein schon alterstechnisch nicht die Zielgruppe war, habe ich wenig davon mitbekommen. Aber wenn man mal so auch popkulturell, gesellschaftlich schaut, ja, was sich einfach gewandelt hat, also im Stichwort auf Stereotypen, Frauenbild etc., war es auch für mich erstmal so gar nicht verwunderlich, dass es recht ruhig um Barbie geworden ist. Umso verwunderlicher, als ich dann vor anderthalb Jahren die Ankündigung zum Kinofilm bekommen habe. Und insbesondere, ich wusste ja nicht, worum es im Kinofilm geht. Ich habe erstmal nur die Ankündigung gesehen, habe die ersten Filmplakate gesehen und habe natürlich erstmal nur diese Welt aus den 90ern wieder erkannt. Also habe diese pinkige Welt, diese stereotypische Welt gesehen, also diese stereotypisch dargestellte Barbie, diesen stereotypisch dargestellten Freund oder Mann von Barbie Ken. Und war erstmal extrem irritiert, weil ich dachte, okay, wie will man diesen Film anpacken? Also will man sich so dran entlangschlängeln und sagen, wir sind einfach ein Blödelfilm, wir haben mit der gesamten gesellschaftlichen Bewegung nichts zu tun, dann dachte ich aber sofort, okay, so wie du nicht nicht kommunizieren kannst, kannst du auch nicht nicht Stellung nehmen. Deswegen dachte ich, das ist sehr, sehr schwer, einfach so sich rauszureden mit so einer Pop-Sichtweise, wir wollen einfach nur gute Laune verbreiten. Dafür ist es zu stereotypisch, dieses Phänomen Barbie. Ich dachte, das geht irgendwie nicht. Dann dachte ich, okay, das ist aber zu extrem, zu stereotypisch und zu Mainstream, um es jetzt wirklich als tiefere Kritik oder als Diskussionsdebatte irgendwie aufzurufen. Und jetzt reden wir ja gleich darüber, was daraus geworden ist. Aber als ich die Ankündigung sah, ich konnte es erstmal gar nicht greifen, so okay, im Sinne von, okay, also neben natürlich einem starken kommerziellen Gedanken, der ja letztendlich auch total aufgegangen ist, neben dem Film natürlich diese ganze Produktwelt, die dann wieder hochgegriffen ist. Aber trotzdem dachte ich so, okay, wie passt dieser Film in dem Zeitgeist? Weißt du noch, was deine ersten Gedanken waren, als du gehört hast, okay, in dem Zeitgeist, in dem wir leben, kommt plötzlich dieser pinke Barbie-Film rein?
Na, es war schon an sich eine Irritation, dass da das Auftauchen, diese Idee kommt. Und dann am Anfang dachte ich natürlich direkt an Marketing-Stunt. Also ich dachte daran, dass da eine Puppe ist, die nicht mehr richtig, die irgendwie guckt, dass sie im neuen Jahrtausend auch überlebt. Ja, weil du sagtest Stereotyp. Ich meine, Barbie, die Puppe, habe gerade nochmal auch geguckt. Die Wikipedia sagt, die Marke Barbie hat einen Bekanntheitsgrad von 100% in Deutschland. Ja, und im Durchschnitt besitzt jedes Mädchen 7 Barbies. Also ist schon interessant, steht jetzt keine Quelle daneben, ja. Und statistisch gesehen werden 3 Barbie-Puppen verkauft pro Sekunde. Also wow, das ist schon eine ordentliche Maschine, die dahinter ist, ja. Und so dachte ich eben auch, ey, das ist ein Marketing-Stunt, hier ist eine Marke, die sich wieder ins Bewusstsein der Leute zurückbringen möchte. Und gleichzeitig, ja, wie geht denn das, wenn du aus den 50er Jahren kommst, wo noch ein ganz anderes gesellschaftliches Bild vorherrschte, wo sicherlich mit den Puppen anders gespielt wurde als heute? Und wie passt es in eine Welt heute mit Meinungsvielfalt, Feminismus, Diskussionen, mit anderen Teilhabediskussionen und so weiter rein? Und da habe ich mich erstmal nicht weiter drum gekümmert, bis ich tatsächlich dann eingeladen wurde, ins Kino mir anzugucken. Und da habe ich ein bisschen überlegt, okay, soll ich da jetzt reingehen? Kann ich mir nicht angucken? Was verbindet mich damit? Und habe mich selbst zu einer Offenheit eingeladen und gesagt habe, geh schon mal ganz vorurteilsfrei rein und guck mal, was mich erwartet. Und ja, da können wir gleich nochmal weiter drauf eingehen, wie das dann war und was einen da erwartet.
Ja. Bei mir war es auch so, ich bin reingegangen. Ich war in dem Sinne recht offen, als dass ich sehr, sehr offen für so Phänomene erstmal sind. Und also mich begeistert, ja, ich will nicht sagen, ich will es mal neutral ausdrücken. Mich fasziniert es irgendwie, wenn so Riesenbewegungen stattfinden. Das ist genau das Gleiche wie mit Taylor Swift. Ich hatte nie viel mit der Musik von Taylor Swift zu tun. Mittlerweile hat es aber so eine Bewegung angenommen, dass mich es irgendwie fasziniert und dass ich deswegen reinhorche. Okay, was hat es mit dieser Taylor Swift an sich? Was hat es mit der Musik an sich, mit dieser Marke Taylor Swift? Und ähnlich war es bei diesem Film auch. Am Anfang dachte ich, ja, okay, hat mich nicht so interessiert. Natürlich habe ich es auch. Mattel als Spielzeugmarke hab ich schon stark wahrgenommen, aber das Produkt Barbie jetzt nicht so. Deswegen dachte ich, ja, okay.
Das ist ja auch nicht klassische Zielgruppe, wenn man jetzt so will. Also es ist ja eigentlich eher ein Mädchenspielzeug, auch wenn da ein Ken dabei ist. Ich meine, bleiben wir mal bei den Stereotypen. Ist jetzt nicht so, dass es so stark von, also ich bin mir sicher, dass es vor allem Mädchenspielzeug ist. Machen wir uns nichts vor. Und wir, klar. Deswegen, wir als weiße Männer können da jetzt mal drüber reden, mittelalt.
Genau. Nee, aber dann war es so, als es dann, also ich habe mir schon gedacht, dass es eine Welle auslöst, aber als es dann diese Dimension angenommen hat, also dass man quasi fast in kein Bekleidungsgeschäft mehr gehen konnte, ohne 1000 Barbie-T-Shirts, Hosen, Socken, Unterwäsche, Bikinis, Badeanzüge, plötzlich wieder ganz, plötzlich Spielzeug. Also man dachte ja wirklich, wir sind zurück in den 90ern. Und als es immer größere Dimensionen angenommen hat, dachte ich, okay, da irgendwie das fasziniert mich auf so einer neutralen Ebene. Ich will da irgendwie rein, ich will verstehen, was sich denn da verbirgt. Und ich war natürlich irgendwie neugierig, wie geht jetzt eigentlich so ein Film im Jahr, jetzt haben wir 2024, man muss ja sagen, der Film ist jetzt ein Jahr alt, 2023, wie geht er damit um? Vielleicht mal so als Rahmenbedingung zum Film, bevor wir in den Inhalt reingehen. Also man hat sich sehr, sehr Mühe gegeben. Also man würde sagen, in der Filmsprache, man hat einen Traumcast aufgelegt, also Margot Robbie, unter anderem bekannt durch Harlequin, also in der Verfilmung der DC Comics, wirkliche Charakterschauspielerin genommen.
Ryan Gosling
spielt die Barbie, genau. Margot Robbie spielt die Barbie, also wirklich starke Charakterschauspielerin in der Vergangenheit in Erscheinung getreten. Ein bisschen viele schrille Rollen. Und Ryan Gosling als einer der erfolgreichsten und bekanntesten Schauspieler, den wir heutzutage so haben, muss man auch so sagen. Und der auch schon sehr, sehr und auch durchaus ein Schauspieler, der jetzt nicht nur Oberflächerollen in der Vergangenheit gespielt hat. Wir gehen später darauf ein, dass genau das irgendwie das Faszinierende ist, als dass du diesen Ryan Gosling siehst und du weißt, was er eigentlich kann, du weißt, was er eigentlich in der Vergangenheit gespielt hat. Du siehst ihn als diesen ironisch oberflächlich dargestellten kennen. Also es war nochmal das Bizarrere. Und dann, wenn das nicht genug ist, und ich meine, ich wollte schon sagen Kinder meiner Generation, aber die Kinder der 90er werden ihn aus ganz vielen Teenie-Komödien kennen. Will Ferrell, der vor 20 Jahren in so Highschool-Blödel-Albert-Teenie-Komödien, genau, den man daher kennt, was irgendwie auch passt, weil er den Chef, den männlichen Chef einer sehr maskulin dargestellten Firma Mattel spielt, die so ein bisschen als stereotypisch für das Patriarchat am Ende spielt. Also man hat einen Traumcast aufgelegt. Schauspielerisch hätte es von den Rahmenbedingungen her nicht besser sein können. Wenn wir mal nur auf die kommerziellen Zahlen schauen, ist es mit Abstand ein Riesenerfolg geworden. Also die Menschen sind in Scharen in den Kino reingegangen. Das heißt, nicht nur das ganze Merchandise, die Produktverkäufe drumherum, haben, glaube ich, alle Rekorde gebrochen, sondern auch die Kinobesuche selber. Was ja dann, und das Spannende ist ja an diesem Kinosommer 2013, es gab ja so zwei große Filme, die sich so, wenn man so will, gestritten haben um den Titelfilm des Jahres. Das war ja das einmal, und lustigerweise auch krasse gegensätzliche Filme. Das war ja einmal der Film Oppenheimer, der rausgekommen ist, der eigentlich genau das Gegenteil ist, eigentlich ein sehr ruhiger Film, ein sehr sachlicher Film, ein Film, der sich Zeit lässt.
Sehr langer Film auch, ne? Und sehr langer inhaltsreicher Film.
Inhaltsreicher, tiefer Film, mit einer sehr ernsten Thematik auch und auf der anderen Seite halt ein dynamischer, schnelllebiger, pinker, schriller, jetzt sage ich doch mal, irgendwie dann doch oberflächlicher Barbie-Film. Also das war ja so der Rumble in the Jungle, der Kampf des Jahres, um was wird jetzt hier der Film des Jahres? Und man muss sagen, kommerziell hat Barbie da ganz klar gewonnen. Und das wurde ja zu Riesendiskussionen, als dann später die Oscar-Verleihung war. Nämlich, dann hat man später gesagt, okay, also kann man eigentlich an Barbie vorbei, wenn es um Oscars geht? Und das war ja eine Riesenkontroverse im Sinne von, auf der anderen Seite haben wir einen sehr aufklärerischen Film, einen sehr tiefen Film, einen sehr tiefsinnigen Film auch und dann halt dieses krasse Gegenteil. Also wer gewinnt jetzt eigentlich das Oscar und was für Maßstäbe setzen wir eigentlich an den Oscar? Also eigentlich hätte man sich die Frage ja jedes Jahr stellen können, aber hat man halt nicht, weil halt beides oft in einem war. Also der kommerziell erfolgreichste Film war auch oft der, der halt durchaus irgendwas Tiefsinniges auch bedient hat. Deswegen hat man sich die Frage gestellt. Und letztlich hat man sich die Frage gestellt und man kann sagen, bei der Oscar-Verleihung war es halt genau umgekehrt. Also Oppenheimer hat halt alles abgeräumt und Barbie nicht. Und da habe ich die Diskussion darum als sehr, sehr stark wahrgenommen. Aber das sind so die Rahmenbedingungen. Kommerziell würde ich sagen, ein klarer Punktsieg für Barbie, Filmpreise technisch, klarer Punktsieg für Oppenheimer. Und das ist so der Kosmos, in dem wir uns erstmal drumherum bewegen, wenn wir mal, ich sag's mal, faktentechnisch auf die Sachlage schauen.
Eigentlich eine interessante Kontroverse dabei auch, oder? Ich meine, wie kann das sein, dass das so eine Resonanz bekommt in breiten Teilen der Publikum, also der Kinobesucher? Und wenn man guckt, bei Rotten Tomatoes hat der Film ja auch in der Kritik relativ hohen Score. Rotten Tomatoes ist eine Plattform, wo halt Filme, Cineasten Filme letztendlich bewerten, ja, in einer sehr breiten Masse. Und da hat er 88% oder 90% positive Kritiken, was jetzt ein recht hoher Wert ist, ja, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Gleichzeitig ein riesen Einspielergebnis, du hast es gesagt, ich habe irgendwo die Zahl 1,2 Milliarden US-Dollar gefunden bis heute, was eine Menge Holz ist, wenn du sagst, wir hatten ein Budget von 150 oder 145 Millionen. Und ich weiß gar nicht, ob, also da sind ja die ganzen Merchandising-Geschichten noch gar nicht mit dabei, was du gesagt hast mit Klamotten und so weiter. Und das meine ich auch nochmal, es ist durchaus schon etwas, was dann Aspekte gesellschaftliche Diskurse, kann man ja auch sagen, aufgreift, könnte man natürlich sagen, auf eine sehr geschickte Art und Weise, wenn man es aus der Marketingperspektive sieht. Und wenn man es jetzt aber so sieht, dass man sagt, die Kommerzialisierung von gesellschaftlichen Diskursen, kann man das durchaus natürlich auch kritisch sehen, sagen, ey, hier wird aus dem, was die Menschen gerade beschäftigt, nochmal richtig Kapital geschlagen und so ein Stück weit das auch aufs Tapet gezogen.
Ja. Jetzt lass uns mal inhaltlich in den Film reingehen und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Was wir jetzt, glaube ich, ich glaube, das ist mal wichtig, ganz am Anfang zu sagen, was wir in dieser Podcast-Folge nicht machen, ist, dass wir jetzt, wie ihr es vielleicht aus vergangenen Folgen kennt, über zum Beispiel jetzt Moneyball oder auch Rocketman oder das Schweigen der Lämmer, die wir vielleicht ein bisschen tiefer beleuchtet haben, wir werden jetzt nicht, ich sag mal, Szene für Szene, Handlungsstrang für Handlungsstrang den Film durchsprechen. Und ich glaube, der treten mir dem Film nicht zu nah, wenn man sagt, um dieses Phänomen zu diskutieren, um dieses Phänomen zu begreifen, ist das auch gar nicht notwendig. Aber wir können sagen, der Film steigt erstmal ein, stellt halt genau diese künstliche, dargestellte Barbie-Welt vor, die eine extrem bunte, extrem schrille und eine extrem frauengeprägte Welt ist. Also Barbie versucht so ein bisschen, also jetzt gehe ich mal schon so ein bisschen in die Wertung damit rein. Eigentlich ist es eine Karikatur der sehr patriarchistischen, realen Welt, nur halt in eine Fantasie-Plastik-Welt übertragen wollt, die Rollen genau umgekehrt sind. Also quasi.
Das ist eine matriarchale Welt. Es ist eine Welt, in der die Frauen sozusagen in Anführungszeichen die Hosen anhaben, alle wichtigen Positionen bekleiden und sagen, wo es lang geht.
So, ja. Genau. Also deswegen, es gibt auch irgendwie das Zitat, das haben wir nicht am Anfang heute gewählt, aber es gibt auch das Zitat, es wird, glaube ich, in der Nobelpreisverleihung dann so dargestellt in der Barbie-Welt. Da sagt, glaube ich, die Moderatorin, Barbie ist eine Ärztin und eine Anwältin und eigentlich alles andere auch. Also quasi so, die Frau, es heißen auch alle Barbie, also alle Barbies heißen auch, also alle Frauen heißen auch Barbies und die sind dann alles in der Welt, also sowohl Besitzer, Ärzte, Doktoranden, Literaturnobelpreisträger, also alles. Und die Kens sind, wenn man so will, Statisten in dieser Barbie-Welt, also sind halt meistens Männer, die genauso stereotypisch dargestellt werden, also oberkörperfrei, Sixpack, die am Strand stehen, um gut auszusehen, also um quasi die Statisten für die Barbie-Welt zu sein. Und ich glaube, viel mehr ist zu dieser Welt auch eigentlich gar nicht zu sagen. So wird sie sehr, sehr, man muss auch sagen, der Film hat eine Erzählerstimme, das ist sehr, sehr selbstironisch, sehr, 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 sehr überspitzt dargestellt. Und so ist am Anfang, das zieht sich dann auch ein bisschen, weil es wirklich, also das finde ich übrigens eine Kritik an dem Film, also man, ich glaube, man kennt mich jetzt aus den ein oder anderen Folgen, dass ich durchaus Mainstream-Fan bin, eine Kritik an dem Film, es zieht sich dann auch echt lang in die Länge. Es wird dann, glaube ich, 20, 25 Minuten einfach nur diese Welt dargestellt. Mhm. Ich glaube, drei Lieder kommen da auch, deswegen zieht sich auch ein bisschen in die Länge, aber es wird einfach nur diese, in Anführungsstrichen, heile, frauengeprägte, überspitzte, künstliche Welt dargestellt.
Und das auf eine Art und Weise, die wirklich leuchtet. Also alles sehr pink. Alles von der Kulisse und Inszenierung sehr, sehr puppenmäßig, puppenhausmäßig, plastisch tatsächlich. Plastik spielt da eine große Rolle. Aber lass uns eher auf den Inhalt schauen. Also für all diejenigen, die den Film nicht gesehen haben sollten, es ist wirklich sehr, sehr pink. Es ist sehr, 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 sehr pink. Und die Kulisse aber auf sehr liebevoll gestaltet, habe ich den Eindruck. Aber klar, alle sehen toll aus, ja, alle sind jetzt mal toll, in Anführungszeichen, alle sind ein bisschen folgendem ähnlichen Muster, schlank, erfolgreich und gute Laune ist auch so ein Prädikat oder etwas, was da irgendwie mitschwingt. Es wirkt so, als ist der Happy-Modus ganz klar angeschaltet in der Barbie-Welt. Und damit, und das fand ich auch ein bisschen überzeichnet, aber das sollte der Film auch ausdrücken, glaube ich, dass es eben diese Überzeichnung ist, dieses Puppenplastikmäßige, dieses, so ähnlich wie der Song, den du referenziert hast vorhin, ja. So überbordend, einfach auch too much, wenn man mal genau hinguckt, ja. Es ist bewusst irgendwie too much.
Genau. Man muss aber sagen, ich finde, da muss man die schauspielerische Leistung loben, weil nicht nur, wie sie dieses Oberflächliche sozusagen in Mimik-Gestik und in ihr gesamtes Handeln übertragen, auch wie die dann, also bei so Kleinigkeiten, wie sie zum Beispiel hinfallen, das, also so wirklich puppenhaft, muss man sagen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu spielen, aber das spielen die Schauspieler auch einfach perfekt. Also da muss man sagen, wenn der Wille war, diese Welt, ich sag's mal, 500% überspitzt darzustellen, dann ist es absolut
das ist gelungen. Das meinte ich mit dem. Das war sicherlich jetzt nicht zufällig. Und das diese Überzeichnung, die zeigt eigentlich auch schon diese, also das stößt jeden mit seinem Blick auf die Punkte, die dann eigentlich auch kritikwürdig weiter im Film ja nochmal angeschnitten werden. Ne? Also Identitätssuche, Körper- und Rollenbilder, Identitäten und Geschlechter. Das sind ja die Dinge, mit denen sich der Film dann auch weiter beschäftigt. Und hier haben wir dann auch die Brücke zum Zeitgeist, der aktuell in diesem Jahrhundert auch diskutiert wird. Wer hat wo seinen Platz? Wo grenzt man sich ab? Oder wo vielleicht auch nicht? Und was sind auch gesellschaftliche Rollenbilder? Aber auch der Zwang, das möglichst positiv alles darzustellen. Und ich persönlich gebe zu, ich musste da auch dran denken, sofort an die Social-Media-Welt. Ja? Mhm, also ja. Social-Media-Welt, Instagram-Game oder so, wo Menschen darauf erpicht sind, auch so ein bisschen so einen Barbie-heile-Welt-Modus anzuknipsen, mit Filtern die schönsten Aspekte der Welt irgendwie zu digitalisieren und in Fotos zu packen. Und das war so ein bisschen eine Assoziation, die ich direkt hatte. Dass es schon etwas ist, wo man auf den ersten Blick natürlich drauf guckt und sagt, was ist das alles für eine Plastikwelt? Aber wenn man mal das ein bisschen einsinken lässt und mal durch Instagram, LinkedIn oder andere Social-Media-Plattformen schaut, wie die Inszenierung ist und man sagt, ach, ist aber alles toll und guck mal, wie schön das alles ist. Schöner mit dem Filter als noch in der Realität, was ja auch durchaus problematisch ist, ja, und inflationär. Hatte ich die Assoziation sofort auch da, dass es eigentlich unser echtes Leben auch berührt und gar nicht so eine starke Persiflage in einigen Stücken Aspekten darstellt.
Das muss ich sagen, das ist das, was wiederum, also ich habe den Film zu Ende geschaut, was mir ein bisschen schwer gemacht hat, den Film zu schauen. Also normal mag ich ein bisschen Mainstream, ich mag es auch manchmal einfach unter der Woche mich irgendwie berieseln zu lassen, also quasi auf dem Sofa zu sitzen und Fernsehen zu gucken, Filme zu gucken, Serien zu gucken, um mich einfach so ein bisschen berieseln zu lassen. Ich muss jetzt nicht immer ich muss nicht jeden Abend Oppenheimer gucken. So. aber da war es so irgendwie, das war dann doch, so wie du es gesagt hast, das war dann doch so stark doch erinnernd an ziemlich viele Phänomene, ob das jetzt so Phänomene wie Germany's Next Topmodel, Insta, überhaupt insgesamt Social Media, es hat dann doch an so viel dran erinnert, dass es war für mich dann quasi zu kritisch schon, um mich einfach berieseln zu lassen. Also ich wusste nicht so genau, ich hatte keine Ahnung, mit was für einem Gefühl sollte ich jetzt diesen Film gucken. Ich hatte mich eigentlich eingestellt auf, ich lasse mich mal einen Abend berieseln vom Film. Und irgendwie ist mir das nicht gelungen, weil ich natürlich diese Punkte, die du gesagt hast, die springen einen ja quasi. Ich sag mal so, der Film, der versucht jetzt auch nicht unbedingt seine moralischen Perspektiven auf der subtilen Ebene rüberzubringen. Also die kommen schon sehr mit der Faust, die kommen schon sehr mit der Faust ins Gesicht, genau. Deswegen, ja, war es in mir so, oh nee, also weiß nicht, ich konnte den Film nicht einfach, ich wusste nicht, wie ich ihn nehmen soll. Und das hat sich dann irgendwie auch so durchgezogen. Deswegen konnte ich ihn so, habe ich so, mich so wie so, ein bisschen schizophren hat sich das angefühlt, den Film zu gucken. So und einmal so dieser kritische, gesellschaftskritische Christian, der den Film guckt, und einmal der Popkulturelle, der sich gerade berieseln lassen will von einem Massenphänomen, was ihn mir eigentlich fasziniert.
Und das finde ich jetzt schon mal ganz interessant, dass, oder auch finde ich als durchaus bemerkenswerten Aspekt, dass das diesem Film schon mal so gelingt, so zu irritieren. Ja, also wenn man sich eigentlich darauf einstellt und auch so von der Plastikwelt überladen wird, teilweise auch mit überzeichneten Comedy-Einlagen oder so Witzen, wo man dann auch denkt, das ist tatsächlich auch in your face dann manchmal, ja, manchmal aber auch ein bisschen subtiler, aber auf jeden Fall irritierend. Und ich finde, das ist eigentlich so, dass es dem Diskurs auch Vorschub leistet. Jetzt sind wir ja 11 Monate später. Ehrlich gesagt, ich höre heutzutage nicht mehr so viel über diesen Film oder dass diese Diskussionen sich entlang des Films weiterspinnen. Aber was ich schon bemerke, ist, dass Diskurse, die im Film thematisiert sind, weiterhin eine Relevanz haben oder auch diskutiert werden. Stichwort Geschlechterbild und so weiter. Oder auch Patriarchat, Teilhabe. Das sind alles Dinge, die so ein bisschen mir suggerieren, ja, der Film, der hat schon versucht, mit diesem Zeitgeist zu spielen und den zu adressieren.
Genau. Und also, was ich auch bemerkenswert finde, ist, du gehst ja auch ein Risiko ein mit so einem Film. Und da muss ich sagen, das waren ja alles, also das war jetzt nicht Dschungelcamp, dass da alles irgendwie gefallene Schauspieler, gefallene Regisseure da waren, die sagen, ich habe nichts mehr zu verlieren und ich setze ja alles auf eine Karte, sondern da waren quasi nur Schauspieler, Regisseure und Macher am Werk, die gerade, wenn man so will, auf dem Peak ihrer Karriere sind. Also jetzt vielleicht bis auf Will Ferrell. Das heißt, was ich da spannend fand, die gehen ja auch ein gewisses Risiko mit zum Film. Also ich sag mal so, das hätte ja auch total nach hinten losgehen können in dieser Zeit. Das war ja jetzt keine Safe Bet, würde ich sagen. Das hätte, ich will jetzt auch nicht sagen 50-50, aber das kann ja auch nach hinten losgehen, sowas. Also damit kannst du dir ja auch deine weitere Schauspielkarriere total vermasseln, was jetzt bei den beiden nicht passiert ist. Ja, ich finde schon. Also sozusagen, auf einer ganz anderen Ebene hätte es ja auch diesen Anthony Hopkins-Effekt geben können. Also Anthony Hopkins, der so mit diesem psychopathischen Massenmörder verbunden worden ist, der quasi nie in irgendeiner anderen Rolle danach wieder Platz gefunden hat.
Ach so, eine Art Bundy-Effekt. Du hast genau. Bundy gespielt und ey, das hätte ich.
Genau.
Und das auch bei denen irgendwie später noch geklappt hat, ja.
Genau, und das ja auf dieser Plastik, shiny, überskizzierten Welt, denke ich, okay, das war auch ein gewisses Risiko, was Ryan Gosling und Margot Robbie da eingegangen sind.
Okay, kann ich nicht so richtig viel zu sagen. Für mich klingt das eher so wie, das ist schon, ich weiß nicht, ob ein Budget von 145 Millionen jetzt besonders groß oder klein ist, aber auf jeden Fall scheinen sie überzeugt gewesen zu sein. Ehrt sie ja dann auch, dass sie da all in gegangen sind. Ja.
Genau.
Und hat sicherlich dem Film dann auch einen Vorschub geleistet, weil wenn du da jemanden dann in die Produktion steckst, der gar nicht irgendwie eine Reputation hat, macht es wahrscheinlich dann auch schwer, den Film dann irgendwie besonders zu platzieren, oder?
Ja, und du musst ja auch zwei Schauspieler reinstecken, wo du weißt, dass sie eigentlich, ich sag mal, talentierte Charakterschauspieler sind. Also wenn du quasi welche nimmst, die man nicht kennt, dann wird das Selbstironische ja nicht klappen. Also wenn du jetzt jemanden siehst, wo du nicht weißt, dass er im realen Leben, ja Schauspieler, aber in seinen anderen Filmen, ich sag mal, tiefsinnige, charakterstarke Rollen spielen kann, würdest du das Selbstironische ja gar nicht kennen. Also der Film ist ja selbstironisch, weil du Ryan Gosling kennst und weil du Margot Robbie aus anderen Kontexten kennst. Das ist ja das. Das wäre jetzt genauso wie, gut, jetzt ist Anthony Hopkins über 80. Wenn Anthony Hopkins mit Mitte 30 kennengespielt hätte, so ähnlich wäre das ja quasi. Mm-hmm. Das hätte ja wahrscheinlich genauso funktioniert. Oder, keine Ahnung, Jack Nicholson. Wäre wahrscheinlich spannend gewesen. Wenn man den Film mal weitergeht, wie gesagt, wir müssen gar nicht so tief in die Handlung rein, aber die Handlung ist dann so ein bisschen, es gibt einen Riss zwischen der Fantasie-Plastikwelt und der realen Welt, vielleicht möchte ein oder andere den Film noch schauen, deswegen spoilern wir nicht zu sehr, der dazu führt, dass quasi nicht nur Barbie und Ken in die reale Welt reisen, sondern natürlich auch uns als Zuschauer mit in die reale Welt nehmen, die dann, und würdest du mir zustimmen, Andi, einfach letztlich genau die gleiche Welt mit unterschiedlichen Rollen ist. Also
genau, ist eigentlich gespiegelt und die in der echten Welt ist halt eher das Patriarchat als das Matriarchat mit dem Ding, dass es auch so ein bisschen Übergriffigkeit gibt, also bis hin zu ja, Sexualisierung oder Belästigung, könnte man sagen, die Barbie da erfährt und was sie dann auch, ich weiß gar nicht, ob sie das auch so dargestellt haben in der Plastikwelt, ist mir jedenfalls nicht so in Erinnerung geblieben, aber das jedenfalls taucht auch auf dann in der echten Welt, wo Barbies eher keine Führungspositionen, sondern Dienstmädchen und Hausfrauen sind. Nicht Barbies, sorry, Frauen insgesamt, ja. Also eher nicht die ranghohen Positionen haben. Und Ken wiederum aber als naiver Ken, der nur aus dem Spielzeugland kommt, dann auf einmal feststellt, oh, es gibt sowas wie ein Patriarchat, wo ich sozusagen oben auf bin und irgendwie Gefallen an der Idee findet und sich schon ein bisschen früher auf dem Rückweg ins Barbieland macht. So.
Also letztlich Gefallen an Macht.
Das Gefallen an Macht und genau, und an der dominierenden Position in der Gesellschaft. Und die Gesellschaft bei ihm ist dann, hey, warum das nicht einfach machen, auch im Barbieland?
Genau, genau. Und man muss sagen, dass es auch, also auch diese Nachricht ist mit der Faust ins Gesicht. Also es gibt dann so Szenen wie als Ken, also der Fantasie-Ken, halt in der realen Welt dann vom Patriarchat hört, dann geht er zu irgendwelchen, also zuerst geht er ins Krankenhaus und will als Chefarzt anfangen, dann geht er zu irgendeiner, weiß nicht, ob es Versicherung ist und will er irgendwie als Manager anfangen und geht dann quasi immer zu irgendeiner Mitarbeiterin hin und sagt, ich will hier anfangen. Mitarbeiter, okay, was haben Sie für Qualifikationen? Er sagt, ich bin ein Mann und hier existiert doch das Patriarchat, oder? Also quasi sehr. Und dann geht er irgendwie noch zu einer Versicherung. Ist, ich will eine Position, eine hohe mit Macht haben, denn ich bin ein Mann. Und dann, also, ist auch sehr, sehr mit der Faust ins Gesicht dargestellt und sie landen dann irgendwann in der Firmenzentrale von Mattel und sind dann sozusagen in dem Managerkreis, wo quasi ein Manager-Meeting gerade, ein Führungsmeeting, würde man heutzutage, und man muss sagen, dieses Manager-Meeting, das Wort, das muss man gar nicht gendern, weil es findet quasi mit 11, 12, 13 männlichen Charakteren, männlichen Managern gerade statt. Und dann da muss ich sagen, das war eine der einzigen Szenen, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, weil es quasi so überrissen wurde. Aber Barbie kommt halt da rein, dann gibt es einen kurzen Dialog und dann, okay, warum sind die eigentlich nur Männer? Und Will Ferrell, der quasi Chef dieser Firma, versucht es irgendwie natürlich 200-fach überspitzt dargestellt, so rauszureden. Hey, wir sind, also, das stimmt ja gar nicht, dass wir total Männer dominiert sind. Und dann redet er sich mit solchen Sätzen aus wie, also wir sind alle Söhne einer Mutter. Und damit sind wir alle sehr, sehr frauengeprägt. Also ist wirklich sehr, hat auch viele Fremdschämen-Momente an dem Moment. Aber genau, die reale Welt wird halt, da bleibt einem, ich würde sagen auch, also manchmal muss man schmunzeln, das Lachen bleibt dann aber don. Das ist so ein bisschen wie in der ersten halben Stunde. Das Lachen bleibt einem oft auch so im Halse stecken, weil man so merkt, okay, das ist jetzt nicht, keine Ahnung, das ist kein Fantasy-Film, wo man jetzt irgendwie über irgendwelche Fantasy-Aspekte, sondern man redet ja wirklich über Aspekte, die auch ohne viel Nachforschung in unserer heutigen Welt immer noch beobachtbar sind. Und somit ist es so ein bisschen so ein komisches, also dieses komische Gefühl breitet sich so ein bisschen fort. Natürlich ist es so überspitzt dargestellt, dass es seine Momente hat, auch auf der humoristischen Weise, aber dieses Gefühl, wie gucke ich diesen Film jetzt eigentlich, und diese Kontroverse, die du halt angesprochen hast, die zieht sich eigentlich auch in der realen Welt total fort.
Und darüber kann man natürlich auch trefflich diskutieren. Ich meine, jeder, der irgendwie in der Unternehmenswelt unterwegs ist, der wird feststellen, dass in vielen Organisationen tatsächlich die überwiegende Anzahl oder ausschließliche Anzahl an männlichen Leitungsebenen da ist. Ja, das ist halt einfach so. Muss man mal so sagen. Nicht überall, und es gibt Ausnahmen, aber doch schon vielfältig. Wenn man jetzt auf die Website von Mattel guckt, gerade heute habe ich das getan, da gibt es 10 C-Level-Mitglieder, also Mitglieder des Vorstands. Und 6 sind Männer und 4 sind Frauen. Also zumindest hier hat der Film auch so ein bisschen aus dieser Perspektive überzeichnet. Ich weiß nicht, wie es vor einem Jahr war, aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt nicht nennenswert anders war. Und das ist natürlich etwas, darüber kann man diskutieren. Und hier scheiden sich dann auch die Geister, wenn man dann guckt. Da sind auch die harten Diskussionen, die geführt werden auf unterschiedlichen Ebenen in den Foren oder in den Social-Media-Kanälen, wo dann gesagt wird, ah, aber ich kenne es bei uns anders. Oder auch sowas wie, wenn man sich angegriffen fühlt und sagt, aber ich bin gar nicht so, oder ich sehe das gar nicht so, oder ich würde das auch anders entscheiden. Aber wie du sagst, wenn man jetzt auf die Realität schaut, sieht man es doch sowohl bei den Anführern unserer Länder, die mehrheitlich eben Männer sind. Wir hatten eine Periode, da war es bei uns Angela Merkel. Und es gibt auch andere Positionen. Aber es gibt halt auch in vielen Firmen eher Männer, die das Ganze, die Geschicke da lenken. Ja, und deswegen fängt man dann an, als nächstes über Quoten zu diskutieren. Und dann gibt es auch diejenigen, die sagen, aber Quoten ist doch dann alles sehr künstlich und das ist doch gar nicht natürlich. Und darüber kann man dann trefflich diskutieren. Und eben hier zeigt sich auch, dass das ein gesellschaftlicher Nerv ist, der da getroffen wird. Oder ein aktueller Zeitgeist, wo es auf jeden Fall gerade eine Umwerfung oder eine Veränderung geht. Und solche großen gesellschaftlichen Veränderungen, die dauern halt auch entsprechend lange. Und deswegen werden wir wahrscheinlich noch eine ganze Weile auch diese Diskussion oder diese Veränderung oder diese Debatte tatsächlich verfolgen können.
Ich würde sagen, wir rappen den Film so ein bisschen ab und dann gucken wir mal, was wir jetzt mit dieser Einordnung des Films in dieser Debatte machen. Also letztlich ist es dann so, in Abwesenheit von Ken und Barbie, Ken kehrt zurück ins Fantasienland, fand ja die Idee des Patriarchats so cool und setzt die dann halt eben in der Fantasie-Barbie-Welt um und alles dreht sich plötzlich um. Es sind keine Barbie-Häuser mehr, es sind männlich dominierte Ken-Häuser und quasi, also alles dreht sich um. Und jetzt mache ich Long Story Short, weil ich glaube, da muss man jetzt wirklich nicht drauf eingehen. Dann kommt Barbie zurück und dann findet Barbie das total scheiße und dann zettelt sie so eine kleine Revolution wiederum der Barbies gegen die Kens an und am Ende entdecken alle, dass dieses ganze Stereotypen doch ein bisschen blöd ist und sie entdecken, wir sind doch mehr als nur das und nur das. Und der Mann sagt, hey, ich als Mann, ich darf auch mal weinen und die Frau sagt, ich als Frau, ich kann aber nicht nur das sein, sondern ich kann auch auf einer tieferen Ebene das sein und ich bin nicht nur mein körperliches Idealbild, sondern es ist auch okay, mal Schuhe zu tragen, wo die Hacken nicht 20 Zentimeter hoch sind.
Also das ist so das, was jede Menge Botschaften wieder. Ja.
Jede Menge und man muss sagen, sehr natürlich populistische, einfache, keine tiefgründigen Botschaften. Natürlich sind sie alle richtig mit dem, was sie sagen, aber natürlich sehr, sehr oberflächliche, populistische Botschaften. Und so endet der Film dann. Und dieses Gefühl halt, was ich im ersten Drittel, im zweiten Drittel hatte, hatte ich dann in diesem letzten Drittel auch. Also es ist ja nicht so, dass du was gegen die Botschaften sagen kannst, aber sie sind dann so oberflächlich, ist es zu oberflächlich, um es irgendwie ernst zu nehmen oder eine ernste Debatte jetzt um diese Botschaften zu führen. Aber es ist schon so ernst, dass es kein Blödelfilm ist. Und somit dieses Gefühl, okay, wie nehme ich den Film, hat sich bei mir eigentlich durchgezogen und damit auch so eine innere Zerrissenheit, Unwohlsein, das wäre jetzt übertrieben. Aber wie gesagt, ich wusste nicht, okay, welcher Christian schaut der jetzt gerade? Also schaue ich den jetzt eher so, wie ich eine Dokumentation über die Weltpolitik schaue? Schaue ich den so, wie ich Kapp und Kappa schaue? Oder schaue ich ihn so, wie ich jetzt einen Oppenheimer sehe? Also etwas Historisches. Und somit hat sich das eigentlich so durchgezogen. Jetzt sind wir ein Jahr später, du hast gesagt, was ist von dem Film geblieben? Klar, der Film ist immer noch, in aller Munde, hat sicherlich auch was damit zu tun und nicht, dass er jetzt sozusagen zwar aus den Kinos raus ist, aber jetzt langsam halt zum Streamen verfügbar ist. Ich denke, die nächste Welle wird starten, wenn er dann auf Plattformen wie Netflix und Co. verfügbar ist, weil er dann halt wieder, dann kommt er wieder ins Bewusstsein, dann wird es wieder so, ist ja die typische zweite Welle, ein Film kommt aus den Kinos raus, ist irgendwann dann auf den Streaming-Plattformen verfügbar, dann kommt auch mal so die zweite Welle. Das werden wir sicherlich auch bald haben. Was ich ein bisschen kritisch finde, also wir haben ja schon am Anfang gesagt, du kannst nicht kommunizieren, somit ist das Thema ja auch zu ernst, zu präsent, als dass du es jetzt nicht adressieren kannst. Und was ich dann so dachte, natürlich können wir den Film schauen, wir können es jetzt hier reflektieren, wir können das Ganze einordnen, wir können sagen, ja, natürlich meint der Film ist nicht ernst, er stellt es auf einer selbstironischen Weise her. Auch dieses Anfangszitat, Barbie hat alle Probleme des Feminismus gelöst, macht der Film, also unterstreicht der ganze 10-mal, dass das jetzt mit sehr viel Ironie gesagt ist. Und trotzdem denke ich mir, was jetzt geblieben ist, ungefähr 12 Monate später, ist so, ich denke mal, wenn man den Film länger mal nicht gesehen hat, so die eigentliche Message, die rückt weg, weil sie ist einfach viel zu oberflächlich, dass das jetzt irgendwie hängen bleibt. Aber wenn du halt in die Läden reingehst, was halt da bleibt, sind halt eben so zum einen diese Produkte, diese Barbies, die so wie du sie in den 90ern in den Regalen gesehen hast, siehst du sie jetzt wieder. Und auch wie sozusagen die Bekleidungsbranche das Ganze aufgegriffen hat. Also 1000 pinke Shirts mit diesem Barbie-Schriftzug drauf und Bademode-T-Shirts, Hosen. Also da dachte ich irgendwie, okay, inwiefern, da bin ich auf deine Meinung gespannt, inwiefern ist das auch gefährlich? Also quasi der Film stellt sich ja sehr selbstironisch dar, versucht dann auch noch so eine, ich sag's mal, auf einer popkulturellen Ebene irgendwie diese moralische Message noch mitzugeben. Aber was halt geblieben ist, ist ja genau das, was kritisiert ist. Ja, das somit denke ich mir, okay, ist schwer.
Ja, also das ist für mich ein bisschen ernüchternd, wenn ich dir so zuhöre und das auch so beobachte, weil was geblieben ist, ist dann der Kommerz. Ja? Ja. Also es wurde letztendlich verschluckt, zerkaut, verdaut und in Produkte überführt, was letztendlich die Idee oder eine Message des Films war. Und damit wurde auch diese, haben wir schon öfter drüber gesprochen, dieses popkulturelle Phänomen, das Thema, die Kontroverse, die aktuell diskutiert wird, letztendlich nicht mehr und nicht weniger als in die kapitalistische Verwertung überführt, wenn ich es jetzt mal so sage. Ja. Das ist ein bisschen ernüchternd und schade. Und auf der anderen Seite sage ich, okay, die Themen, die dort aufgegriffen wurden, denen eine große Bühne gegeben wurde, ohne dass es jetzt wirklich etwas ist, was fundiert durchdiskutiert oder weiterverarbeitet werden kann, spiegelt auch heute immer noch die Diskurse wider, die wir in den Gesellschaften haben, innerhalb von unserer Gesellschaft, innerhalb von der westlichen Gesellschaft und Kultur insgesamt, nämlich, was ist die Identität, was gibt es für Identitäten auch, was sind verbindende oder trennende Elemente? Und es gibt ja auch, du hast es vorhin gesagt, ja, da gibt es durchaus zwei Seiten, die sich immer noch hart diskutieren, immer noch hart diskutieren. Das eine sagt, okay, das ist endlich mal eine feministische Satire, die überzeichnet darstellt, wo eigentlich die Probleme unserer Gesellschaft da sind. Fairer Punkt, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite wird es gesagt, okay, das ist eine oberflächliche Verdinglichung von Frauen und überhaupt von einfachen Geschlechterklischees und ebenso wie die Statusverteilung in der Gesellschaft. Ich fände es anregend und hilfreich, wenn diese Diskussionen halt weitergeführt werden, wenn die Irritation, die du auch hattest und dieses, ich fühlte mich ein bisschen unwohl, wenn ich sehe, dass das eigentlich gar nicht so stark Satire ist mit der Verteilung von Rollen, wenn das sich, und das wird sicherlich eine Weile dauern, dann auch längerfristig natürlich widerspiegelt. Mit all den Komplikationen und Komplexitäten, die dahinter stehen. Ja, also wie oft erleben wir es, dass in Politik oder woanders dann Frauen zwar schon eine Rolle haben, aber wir dann feststellen, na, aus der Systematik dieser Organisation, dieses Systems, handeln die eigentlich, wie man es sonst vom Patriarchat auch erwarten würde, lediglich das Geschlecht ist anders. Also auch die Illusion, dass sich dann sofort was ändert, ist, glaube ich, anders. Was man,
ja, man muss ja auch sagen, natürlich, das ist jetzt der kommerziell erfolgreichste Film, aber es ist jetzt nicht der erste Film, der diese Dynamik hat. Also quasi, wir spielen mit Stereotypen, wir spielen mit diesen Bildern, stellen es aber sehr selbstironisch dar und kommen zum Schluss mit einer, ich sag's mal, mit einer moralischen Message, die so einen so entgegenspringt. Aber natürlich in dieser popkulturellen, überskizzierten Welt. Also ich kann mich noch daran erinnern, dürfte auch schon fast 20 Jahre alt sein, natürlich blond, also quasi diese stereotype Blondine dargestellt wird, die dann irgendwie, ich glaube, Anwältin oder Richterin wird und in eine sehr männerdominierte Branche kommt. Ich weiß, dass es mal die deutsche Serie Danny Lowinski gab, die was Ähnliches hatte. Und ich muss sagen, ein ähnliches Phänomen, jetzt gehen wir so ein bisschen weg von dem Feminismus-Thema, aber ein ähnliches Phänomen, wo ich aber die gleichen Dynamiken gesehen habe. Jetzt bin ich gespannt, ob du es kennst und ob du es auch gesehen hast und wie du dich dabei gefühlt hast, weil ich weiß, dass sich um diese Serie auch die Geister geschieden haben. Das ist die Serie Stromberg mit Christoph Maria Herbst.
Kenne ich natürlich.
Hast du wahrscheinlich auch gesehen. Hier hatte ich so ein bisschen eine ähnliche Thematik. Also total eine überskizzierte Welt, aber auch genau hier hast du quasi, hier ist es ja quasi die Skizze von, in Anführungsstrichen, schlechten Führungskräften anhand dieses Paradebeispiel des, umgangssprachlich würde man sagen, totalen Arschlochchefs. Also der quasi, wo man überhaupt nicht weiß, warum er diese Position hat, und der hat alles, wenn es um Mitarbeiterführung, Menschenkenntnis geht, also eigentlich alles
Empathie.
Empathie, also man kennt ja doch alles, also der halt quasi alles falsch macht, und da dachte ich lustigerweise, das war so ein bisschen so dieses Barbie-Gefühl, was ich auch da beim Schauen hatte, im Sinne von, hey, das ist teilweise so nah dran und das sind ja Dinge, die in der Wirklichkeit wirklich passieren, also von Mobbing, von Depression bis hin zu Darsteller, die sozusagen von den Auswirkungen sterben in der Serie, also wirklich krasse Dinge. Trotzdem irgendwie sagt ein anderer Auge, okay, ist ja auch einfach total lustig trotzdem, die Serie. Und das war so auch so dieses total, dieses Schizophrene, wie man diese Serie guckt. Und ich weiß, die Diskussionen um Stromberg waren eben genau die gleichen. Es ist ja fast schon so die Diskussion, was darf Humor, könnte man ja auch sagen. Da fand ich durchaus vom Gefühl her ähnliche Dynamiken, wie ich Barbie gesehen habe und wie ich damals Stromberg gesehen habe.
Ja, früher am Hofe von Königen und so weiter gab es ja immer die Clowns oder Eulenspiegel oder so, die konnten tatsächlich bestimmte Dinge der Realität ansprechen und so ein bisschen ins Lächerliche ziehen, und dann konnten alle drüber lachen, um sich nicht weiter damit beschäftigen zu müssen. Und vielleicht ist es hier auch so eine ähnliche Dynamik. Es ist einfach zu zu stark und zu krass, ja, sich dem zu widmen und es wirklich nah an sich ranzulassen. Und insofern ist es, wenn du es überzeichnet darstellst, ein bisschen persifliert darstellst, bei der Barbie, jetzt aus dieser femininen Perspektive vor allem, ja. Naja, und auch bei Stromberg dann aber tatsächlich so überzeichnet, wie es aber auch die Realität ganz häufig ist, wenn man schon mal in so einem Kontext unterwegs war, dass man sich fragen muss, Manometer, das ist ja wirklich so. Und wir Menschen brauchen manchmal sowas Dissoziatives, um wirklich das ein bisschen an etwas zu rekapitulieren und zu besprechen, sodass es nicht direkt auf uns zurückfällt, weil wir uns sonst, je nachdem, aus welcher betroffenen Perspektive wir uns das anschauen, unterschiedlich darauf reagieren müssten. Entweder als jemand, der in der einen oder aus der anderen Rolle da ist, gucken, was wir damit machen können. Und manchmal ist es dann bei Menschen leichter, die wollen sich dann irgendwie nicht damit beschäftigen. Insofern ist es schon ein Beitrag auch, solche Serien so hoch zu bringen und damit gesellschaftliche Dinge anzusprechen. Ich weiß nicht, Discounter ist vielleicht auch sowas, was in die Richtung geht, ja, wo so ein bisschen überzeichnet Dinge dargestellt werden.
Konnte ich gar nicht schon. Habe ich drei Serien von, musste ich. Also genau aus diesem Grund, das fand ich so extrem, das konnte ich nicht mehr weiterschauen.
War da vielleicht zu stark.
Ja.
Aber der Hype um Barbie war halt so groß, dass er halt damit auch gesellschaftliche Diskussionen darüber angefeuert hat. Hat er jetzt dazu einen nennenswerten, hat er damit einen nennenswerten Beitrag geleistet, den Vorschub oder die nach vorne gebracht? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt irgendwie nicht richtig sehen. Kann ich, aber was ja man ja auch nicht vergessen darf, es gibt Menschen, die wachsen damit auf, es gibt Kinder, die wachsen damit auf und werden irgendwann eine spätere Generation sein. Hier streiten sich ja die Erwachsenen, die alten Generationen, könnte man so sagen, darüber, ob das jetzt so oder so ist. Aber vielleicht ist es auch ein Film, da musste man mal gucken, wie der altert, was der, ob der in 10 Jahren so angeschaut wird oder in 20 Jahren, dass man sagt, guck mal, so war das früher, ja, und heute ist es ja ganz anders. Oder ob man dann da drauf schaut und sagt, naja, der hat halt ein gesellschaftliches Muster angesprochen, was unsere Gesellschaft noch eine Weile mittragen und kultivieren wird und so.
Deswegen das ist nochmal eine spannende Perspektive. Also, dass der Film sozusagen nicht nur eine Aufgabe heute, sondern wie ist es eigentlich, wenn man den Film in 30, 40, 50 Jahren anschaut? Das ist vielleicht auch so in 30, 40, 50 Jahren, wo wir dann hoffentlich in einer, ich sag's mal, kann man das so sagen, weiterentwickelten Gesellschaft leben, wo
ja, sich das Dinge in jedem Fall.
Genau.
Aber die Frage ist, wie
also haben sich so die Themen Reminder, Feminismus? Die Welt war vor, genau, also wir waren mal mit Themen wie Feminismus, Social Media, Patriarchat etc. So waren wir mal vor 30 Jahren, so als Reminder im Sinne von, oh mein Gott.
Genau. Und dann wäre es ein interessantes Zeitdokument, was nochmal so ein bisschen konserviert hat, wie wir das eigentlich jetzt sehr überspitzt natürlich, aber so wahrnehmen. Und so gibt es ja viele Filme, die man heute schaut, die vor 40 Jahren oder vielleicht noch länger gemacht wurden. Und dann gibt es ja immer den klassischen Satz, ah, der ist aber gut gealtert, den kann man heute noch gucken. Mhm. Ah, oder der wäre heute gar nicht mehr PC, den könnte man so heute gar nicht mehr umsetzen, weil es...
Fällt dir ganz spontan etwas ein, was du als Jugendlicher, als Kind gesehen hast, und mit irgendwie so einem Gefühl, das du damals gesehen hast und dieses Gefühl natürlich konserviert hast und was du dann irgendwie 15, 20 Jahre später gesehen hast, wo du denkst, boah, no way heute, boah. Also wo du dachtest, hätte ich es besser nicht geschaut. Fällt dir da, weil ich hätte zwei Beispiele.
Na, dann schieß mal los, weil ich mit dem hätte ich heute nicht geschaut, müsste ich jetzt mal überlegen, aber die Art und Weise bestimmten Humor oder wenn ich auch so, weiß ich nicht, also ganz klassisch, wenn ich jetzt so an Winnetou-Verfilmungen denke und so einfache Darstellungen oder alte Tarzan-Verfilmungen, wo man schon so denkt, oh mein Gott, also hier sind aber, es ist aber komisch, wie andere Kulturen dargestellt werden und die beispielsweise Weiße nochmal anders dargestellt werden, das fällt mir schon sofort ein,
muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte zwei Beispiele, die auch ein bisschen Barbie ähnlich sind. Eins hast du am Anfang, glaube ich, auch heute im Podcast angesprochen. Also eine schrecklich nette Familie. Weiß gar nicht, wie der
Jokes,
ich weiß gar nicht, wie der, genau, ich weiß gar nicht, wie der englische Titel ist. Oder heißt er sogar wie das Lied? Love and the Marriage? Keine Ahnung, in Deutsch. Eine schrecklich nette, genau. Eine schrecklich nette Familie mit Al Bundy. Man kann eigentlich so sagen, dass das Barbie seiner Zeit, also auch da wird quasi, werden die gleichen Themen angerissen und da natürlich auch ein total überskizzierte Rollen von dem Vater, von der Tochter, von dem Sohn, absolut, von der Mutter. Ja. Und das habe ich früher gesehen, also ich muss wirklich sagen, ich habe es als Kind gesehen, also 10, 11, 12 Jahre war ich da. Natürlich habe ich auch als 10, 11, 12-Jähriger verstanden, dass das jetzt kein Ratgeber und keine reale Welt ist, sondern irgendwie was, ich konnte es nicht so ganz greifen, aber schon, dass es irgendwas Überskizziertes ist. Aber dann gibt ja so ein paar Fernsehsender, die so diese Retro-Serien schauen. Da bin ich neulich mal auf so eine Folge gesehen und da muss ich sagen, da hat das nicht funktioniert. Also da kann ich nicht sagen, 30 Jahre später bin ich froh, dass das als Zeitdokument da ist. Das war einfach unerträglich, das zu sehen. Also da muss ich sagen, so dieses...
Meinst du eine schreckliche nette Familie?
Ja, genau. Also ich muss sagen, der kindliche Christian fand irgendwie diesen El Bandi trotzdem cool irgendwie. Also es war irgendwie schon so ein Ding, wo man sagt, ja, der ist lustig, der ist cool. Also muss ich sagen, ach du Scheiße, das geht ja gar nicht. Also war wirklich totales,
Also ich glaube, das war auch schon damals too much, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand das ultra komisch, weil es so überzeichnet war, auch diese Mann-Frau-Rolle und er war ja ein ziemlicher Loser, wenn man so will, ja.
Genau.
Er selber, der jungpubertäre Sohn war nur notgeil und die Tochter dumm und das waren halt so klassische Klischees, eh so wie die Mutter, die wurde so sagst, okay, das ist eigentlich nur sehr stark so.
Genau. Und die zweite Serie, die ist gar nicht so viel älter. Ich glaube, jetzt sind wir so Anfang der 2000er. Ich glaube, es hat sich so bis in die Anfang 10er Jahre weitergerissen, ist Two and a Half Men. Also quasi die Erfolgsserie Chuck Lorre oder ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird, aber Chuck Lorre ist, glaube ich, meine ich der Produzent. Kann aber sein, dass ich jetzt daneben liege. Auf jeden Fall ist Charlie Sheen halt der Charaktersteller schlechthin oder ist die Rolle seines Lebens, wenn man so will. Und da war es genauso. Fand ich früher total lustig. Natürlich wusste ich auch, dass sie irgendwie überspitzt war, aber diese Rolle natürlich total skizziert mit diesem schlechten Modegeschmack, mit diesem Bowlinghemden. Genau das Gleiche eigentlich wie El Bandi, nur so ein bisschen so 10, 15 Jahre später. Und auch da war es so, da habe ich glaube auf dem gleichen Sender sogar neulich meine Serie geschaut und dachte, ach du Scheiße, was für ein schlecht gealterter Humor.
Aber guck mal,
geht gar nicht.
Es gibt ja andere
auch. Habe ich auch nicht gedacht. Ich bin dankbar, den Zeitgeist der 2000er jetzt so zu sehen. Ich dachte, wenn es die Serie jetzt einfach nicht gegeben hätte, hätte mein Leben jetzt nicht schlechter gemacht.
Also wir gehen jetzt weit weg von Barbie, wenn wir so ein bisschen hin und her explorieren, aber mir fallen natürlich dann Monty Python Filme ein, die so ein bisschen mit solchen Dingen spielen, immer noch ein bisschen intelligenter gemacht und trotzdem mit sehr stark Stereotyp spielenden und dann gibt's, Police Academy, die nackte Kanone, da sind überall
American Pie.
Witze drin, die heutzutage du so nicht mehr verfilmen würdest, aber gerade ja, die nackte Kanone ist halt aus einer Comedy-Perspektive finde ich immer noch witzig. Also, ja,
da muss ich sagen, den habe ich es neulich geschaut und den konnte ich schon. Also den fand ich immer noch irgendwie lustig.
Aber dir fallen da auch Dinge auf, wo du ja, so sagst, okay, so, ja, also.
Klar.
Ich meine, da merkt man aber eher die Reife, die dann auch mit eingesetzt hat, wenn man jetzt anders auf die Filme guckt, trotzdem Jokes von ein bisschen peinlichen Szenen da unterscheiden kann. Ja.
Wenn ich nochmal die Eingangsfrage aufmache, mit der können wir so ein bisschen closen. Also am Anfang habe ich ja gesagt, wie ist das jetzt, wenn wir die Bewegung betrachten und wenn wir wenn wir jetzt mal so die Bewegung, die gesellschaftliche Debatte, in der wir zweifelsohne leben und wir sagen jetzt, okay, in einer Parallelwelt, in dem es den Film nicht gegeben hätte und jetzt leben wir in einer Welt, in dem es den Film gibt. Ist es jetzt dienlich so einer Debatte? Ist es einfach neutral oder ist es schädlich? Wenn wir uns mal für eine von diesen drei Seiten entscheiden müssten. Also zum einen können wir es nicht sagen, weil wir können nicht in die Zukunft reisen und wir kennen diese Parallelwelt nicht, also wissen wir es nicht. Also betrachten wir es wirklich als blöde Film und sagen, ist eigentlich egal, weil war nicht seine Aufgabe, seine Aufgabe war Kommerz und keine Ahnung, ist ja auch ein Sommerfilm, ist ja inmitten des Sommers rausgekommen, sollte einfach ein bisschen gute Laune verbreiten oder, also wie betrachten wir den Film und wie ordnen wir ihn jetzt zum Schluss ein und die Bewegung drumherum?
Ich würde so sagen, also ich würde ihn einschätzen, es ist ein Zeitdokument, was spiegelbildlich ein Thema der Gesellschaft aufgreift und es geschickt kombiniert mit einem wirtschaftlich-kommerziellen Interesse. Ja, so. Und dafür doch die prominente Bühne gefunden hat und die prominente Besetzung. Und aus der Perspektive Kino oder cineastische Perspektive, da bist du ein bisschen näher dran, aber ein Film, der irgendwie es geschafft hat, auf eine interessante Art und Weise ein Thema nochmal mit aufzubringen und auch so dieses Bild von Barbie, also was ein bisschen das Stereotyp verkörpert hat, was wenig reflektiert war und was so ein bisschen sehr stark in die Richtung ging, ey, das Barbie selbst bedient ja nur Stereotype, hat es für sich nochmal genutzt, eine Diskussion mit aufzugreifen, die aktuell in der Gesellschaft einfach da ist. Rolle des Feminismus oder von Frauen in der Gesellschaft, Machtgefüge, Identitätssuche, Und ich finde, das ist etwas, was jetzt einfach als Spiegelbild der Gesellschaft da ist und dem sicherlich nochmal der Diskussion ein Stück weit Vorschub leistet. Das ist jetzt das entscheidende Element, sicherlich nicht. Ja. Insofern, es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, aber es ist nicht so, dass ich es jetzt als gut oder schlecht einordnen würde, weil das ist einfach der Entwicklungspfad und Stand, auf dem die Gesellschaft gerade ist. Damit beschäftigt sich die westliche Welt irgendwie sehr, sehr stark. Und gleichzeitig gibt es ja auch die Diskurse darum, ob das jetzt die Themen sein müssen, um die man sich kümmern muss. Und das ist eine Diskussion, die können wir vielleicht an anderen Stellen nochmal in einen besseren Kontext rücken. Aber das wäre jetzt meine Antwort darauf. Es ist eher ein Spiegelbild der Gesellschaft. Eine Bewertung dazu ist wie eine Bewertung, ob die Themen jetzt eine Relevanz haben in unserer Gesellschaft. Da sie diskutiert werden, da es dazu schwierige Situationen gibt auch, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Beitrag dazu. Und jetzt auch ein unterhaltsamer Beitrag, sagen wir mal so.
So würde ich es auch sagen. Also ich würde auch sagen, zum einen, man kann auch sagen, und unsere popkulturelle Welt ist ja auch so, dieser Ball war da und weil einfach schon der zumindest kommerzielle Erfolg vorprogrammiert war. Also dahingehend war es eben eine Safe Bet. Somit war auch klar, dass es passieren wird. Es war jetzt sicherlich nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, wir versuchen mal so einen neuen Twist in unsere gesellschaftliche Debatte reinzunehmen. Und das ist hier der Grund, weswegen so ein Film entsteht. Natürlich, zum einen kann man sagen, es gab ziemlich viele Proof of Concept in den letzten Jahren, also von Remakes aus den 90ern, es gab ja schon so Ghostbusters, gab es ein paar Jahre davor. Man hat gemerkt, das Ganze funktioniert, weil die Zielgruppe von damals halt jetzt irgendwas zwischen 30 und 45 ist und damit auch die sozusagen jetzt sozusagen die liquiden Mittel haben, um genau dieses Kommerz hier irgendwie zu bedienen. Das heißt, da war es sicher, deswegen war es klar, dass das Ganze passiert. Ist auch nicht verboten, das Ganze zu schauen. Es muss auch nicht jeder das Gefühl haben, wie es jetzt ich hatte, also so mit einem schizophrenen Blick. Also ich glaube, jeder ist auch eingeladen, den Film so zu schauen, wie man es schaut, eben als Spiegel von der Zeit, in der wir leben. Und das ist er und das wird er dann wahrscheinlich auch in der Zukunft sein. Und ich bin gespannt, wenn wir dann also heute haben wir über eine schrecklich nette Familie geredet. Ich bin gespannt, wie wir dann 2038 über Barbie reden in unserem Podcast.
Da können wir nochmal eine Folge dann dazu machen. Aber was ich nochmal dann als meinen letzten Punkt vielleicht dahinstelle, also dass diese Phänomene auf eine popkulturelle breite Bühne schaffen und Teil des gesellschaftlichen Diskurses sind, ist eigentlich auch schon ein Indiz dafür, dass die in gewisser Weise in der Breite angekommen sind. Und es wäre insofern auch eher verwunderlich, wenn die dann auf einmal wieder weg wären, sondern es ist eher eine Liberalisierung und ein Liberalisierungsprozess, den wir da erleben und der sich halt hier in der Popkultur dann auch widerspiegelt, aber gleichzeitig unsere Kultur aktuell, wie sie es im Zeitgeist so ein bisschen beschreibt, damit auch und damit aber immer noch eine Kontroverse bespielt, ja, und solche gesellschaftlichen Veränderungen nochmal, die sind halt nicht schnell gemacht, aber gleichzeitig, um den Bezug zu haben, das sind Diskussionen, die werden in Familien geführt, die werden auf der Straße geführt, in den sozialen Medien und auch in den Organisationen und wie Macht verteilt wird und welche Rollenbilder da existieren dürfen, ja, und damit auch Teil unseres gesellschaftlichen Spiels sein dürfen, das ist halt das Spiegelbild, was ich in diesem Film dann zeige.
Perfekt. Ich würde sagen, damit machen wir einen Deckel auf das Thema Barbie, sowohl Film als auch drumherum. Und ich sage Dankeschön für eine spannende Diskussion, mal eine etwas andere Filmdiskussion, als wir es in den anderen Podcast kennengelernt haben. Schreibt uns gerne Feedback, wenn ihr vielleicht weitere Filme, Phänomene, Filmideen habt, über die ihr uns vielleicht gerne mal reden lassen hört. Ich glaube, das war ein richtiger Satz. Für heute sagen wir erstmal Dankeschön, freuen uns auf die nächste Folge, freuen uns wie immer auf Feedback und wünschen euch eine gute Woche. Und genau, was bleibt von dir noch zu sagen, Andi?
Ja, danke für den Impuls zu diesem Thema und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut.
Servus.